Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können, mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Diese Folge, das ist eine spezielle Folge. Es ist nämlich eine Partnerschaft mit einer kleinen, sympathischen Kanzlei, die von zwei kompetenten und engagierten Frauen geführt wird. Sarah Parrini und der Dagmar Dürig. Die beiden Rechtsanwältinnen und Notarinnen beraten unter anderem in Sachen Vorsorge und Todesfall. Das ist ein Thema, das ihnen ganz besonders am Herzen liegt, weil sie immer wieder erleben, wie herausfordernd die administrativen und rechtlichen Geschichten sind, wenn Menschen gerade einen Verlust erleben. Der Dagmar und der Sarah ist es wichtig, dass man sich mit Sterben und Tod auseinandersetzt. Am besten, solange es einem gut geht. Die beiden legen in ihrer Arbeit auch einen besonderen Fokus auf Frauen. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, besonders Frauen aufzuklären über ihre Rechte, Ansprüche, Möglichkeiten und Herausforderungen. Weil die Lebensrealität von Frauen einfach eine eigene ist und unsere Welt immer noch auf den Mann als Norm ausgerichtet. Und weil die beiden oft erleben, was für Nachteile, gerade finanzielle, Frauen manchmal erleben, wenn etwas passiert. Dagmar und Sarah wollen Frauen und auch alle anderen ermutigen, sich mit diesen Fragen zu befassen, wo sie sich auch selber immer wieder einmal stellen. Danke Sarah und Dagmar für die Partnerschaft. Die Folge ist finanziert von der Rosenhof Legal GmbH. Willkommen hier im letzten Stündchen, liebe Dagmar und liebe Sarah. Schön, dass ihr da sind und mit mir über Sterben redet. Wir reden jetzt das Mal miteinander über die rechtlichen Aspekte, die eher praktischen Seiten von einem Todesfall, wo aber eben unser Leben und unser Weiterleben auch sehr beeinflussen und auch mitunter wirklich überfordern können. Erzählt doch, warum ist uns so ein grosses Anliegen, dass wir über das reden?
Ja, zuerst mal danke vielmals, dass wir dafür da sind und eben über das Thema, das uns ein grosses Anliegen ist, können schwätzen. Ja, warum ist es ein grosses Anliegen? Weil es halt einfach ein wichtiges Thema ist, das jeden irgendwann mal betrifft. Also das ist das Einzige, das sicher ist. Jeder muss mal gehen. Und es war lange immer ein Tabuthema gewesen. Man hat nicht darüber geredet. Viele Leute wissen auch gar nicht, was gibt es alles für Möglichkeiten, was kann ich alles vorkehren, für wenn ich dann mal muss gehen. Und da möchte man einfach irgendwie Aufklärung leisten und den Leuten Sicherheit geben, dass sie sich Gedanken dazu machen können. Für das, was mit dem passieren soll, was sie sich im Leben erarbeitet haben.
Mhm. Ist ja vielleicht eben auch gar nicht so einfach, sich in das Szenario hineinzudenken, oder?
Genau. Also es ist das, was wir immer wieder merken, bei den Leuten, die zu uns kommen. Sie meistens brauchen sehr viel Zeit, ab dem Moment, wo sie sich zuerst mal Gedanken darüber gemacht haben, dass sie das Thema vielleicht auch mal angehen sollten, bis dann wirklich vor uns stehen. Es gibt Personen, die ein bisschen weniger Mühe mit dem Thema haben, aber so, ich würde sagen, die meisten haben Mühe, machen sich viel Gedanken, machen sich aber die Gedanken nicht sehr gern, oder? Es ist etwas ein bisschen Unangenehmes, ein bisschen ein schwermütiges Thema. Und darum geht es einmal wirklich länger, bis sie dann wirklich bei uns sind. Aber wenn sie dann zu uns kommen, wenn sie es dann auch wirklich schnell geregelt haben. Mhm. Das merkt man dann, sie sind ungeduldig. Sie finden, jetzt bin ich da, ich habe mich jetzt entschieden. Jetzt will ich es aber auch so schnell wie möglich abhandeln, um wieder hinter mir zu lassen.
Okay, ja, dann kommt so der. Mhm. Bevor wir jetzt voll ins Thema einsteigen, ihr seid beides ja Anwältinnen und Notarinnen. Warum habt ihr euch für diese Tätigkeit entschieden?
Also bei mir war es eigentlich mehr Zufall gewesen. Ich war mit der Kante fertig und musste mich dann für ein Studium entscheiden. Ich wollte aber zuerst noch reisen. Und dann hat es einfach die Heike geheißen, du kannst schon reisen, aber zuerst musst du dich für ein Studium anmelden, dass man wüsste, du kommst wieder zurück und machst dann etwas. Und dann habe ich mich einfach für das Jus-Studium angemeldet, weil ich dachte, ja, das ist ja etwas, auch wenn ich dann nichts daraus mache, bringt es mir fürs Leben etwas. Und dann habe ich angefangen zu studieren und es hat mir voll den Ärmel reingenommen. Und nachher, als das Studium fertig war und angefangen habe zu arbeiten, habe ich einfach gemerkt, dass Erbrecht ein Thema ist, das mich interessiert, weil es nicht nur so ein theoretisches Thema ist, sondern wirklich auch im Kontakt mit den Menschen bist und für die Menschen etwas kannst tun. Also ich tue nicht so gerne streiten, darum sind für mich so Gerichtsverfahren nichts gewesen. Und so kannst du wieder Menschen helfen, aufklären und wie auch noch so etwas Gutes tun.
Also sogar Streit verhindern dann.
Streit verhindern, genau. Und so bin ich irgendwie in das Thema reingerutscht und jetzt schon fast 18 Jahre im Thema Erbrecht unterwegs.
Wow, und es ist immer noch spannend.
Es ist immer noch mega spannend und ich freue mich jeden Tag, dass ich arbeiten kann und mich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm.
So schön. Wie war es bei dir, Sarah?
Bei mir war es so, ich hatte an der Kante das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht und ich hatte sehr gute Lehrerin im Recht. Und durch das hatte ich einfach extrem Freude am Fach und dachte, ja, vielleicht kommt das mal in Frage dann. Es sind aber auch andere Fächer in Frage gekommen, oder andere Studiengänge in Frage gekommen, zum Studieren. Und ich habe mich dann auch für JUS entschieden. Und ich muss sagen, ich habe das Studium aber so ein bisschen harzig gefunden. Ich habe nicht alles sehr spannend gefunden. Zum Beispiel Rechtsgeschichte ist nicht so mein Favorite gewesen. Ich habe es dann aber durchgezogen. Und bin dann sehr froh gewesen, weil mein erstes Praktikum ist dann tatsächlich beim Amtsnotariat gewesen, wo ich Dagmar kennengelernt habe. Sie war meine Vorgesetzte gewesen. Dort habe ich einerseits die Freude am Erbrecht entdeckt und natürlich Freundschaft zu der Dagmar dürfen entwickeln. Und dann ist das so die ganzen Jahre über, sind wir befreundet gewesen, wir haben uns fachlich immer austauscht. Dann vor etwa gut 2 Jahren haben wir uns entschieden, uns selbstständig zu machen und ich bin sehr, sehr happy mit dieser Entscheidung. Ich arbeite sehr gerne mit Dagmar zusammen und halt im Bereich des Erbrecht.
Mhm. Was ist euer Anspruch in eurer Arbeit? Was ist euer Wichtigste? Um was geht es?
Mir ist die Selbstbestimmung der Menschen sehr, sehr wichtig. Darum ist mir wichtig, die Leute aufzuklären, dass sie einfach selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Mir geht es ja nicht darum, ja, tun sie jetzt etwas regeln oder nicht. Das ist jedem individuell seine Sache. Aber sie wissen, was es zu regeln gäbe, auf was sie achten müssen und dann können sie ihre Entscheidungen selber treffen.
Genau, und was uns auch wichtig ist, wir sind eine Frauenkanzlei und haben uns auch so ein bisschen die Rechte der Frauen und die Aufklärung der Frauen auf die Fahne geschrieben, weil man einfach so merkt, dass es einfach immer noch Frauen gibt, die vielleicht noch nicht ganz aufgeklärt sind, auch wenn wir schon weit sind oder weiter, wie wir vor Jahren gewesen sind. Aber dass es gleich häufig noch Frauen gibt, die halt vielleicht die finanziellen Mittel nicht haben oder irgendwo sonst unter Druck sind. Und das ist uns auch noch wichtig, dass wir auch die können aufklären können, dass sie sich, wenn es ums Erbrecht geht oder auch um andere rechtliche Themen, können anstehen und für ihre Rechte quasi können kämpfen oder sich dafür können einsetzen.
Mhm. Und für das muss man wie wissen, was einem zusteht, was für Möglichkeiten
ja.
Das man hat.
Und häufig ist es dann halt vielleicht auch einfacher. Also, ich merke das selber auch bei gewissen Themen, wenn ich mich irgendwie muss informieren oder zum Arzt gehe, ist es mir häufig auch wohler, wenn ich das bei einer Frau kann machen kann. Weil ich denke, ja, die ist vielleicht die gleiche Situation oder denkt gleich oder
kennt einfach die Lebensrealität von einer Frau.
Und dann ist es manchmal vielleicht dann auch einfacher. Und eben über das Sterben, über den Tod, über Finanzen reden, ist ja so ein Vertrauenssache. Du musst Vertrauen zu dieser Person haben, weil du leist viel auf den Tisch. Mhm. Häufig kommen vielleicht auch noch Geschichten von früher raus, die man nur loswerden muss, oder Familien, die verstritten sind, die nicht schöne Themen sind. Du musst wie auch ein Vertrauen haben.
Mhm.
Da haben wir gemerkt, fällt es den Frauen manchmal auch einfacher, wenn du das vielleicht mit einer Frau kannst besprechen. Mhm.
Mit dem Grund, warum wir uns heute in diesem Gespräch jetzt auch ein bisschen darauf konzentrieren, auf die Perspektive der Frauen und in erster Linie jetzt eben auch der Fall, ich verliere als Frau meinen Partner oder meine Partnerin, in den meisten Fällen einen männlichen Partner. Und eben besonders Frauen können da manchmal ein bisschen in finanzielle Nöte geraten und das ist uns gar nicht so bewusst, was erlebt ihr dann so, sagen wir, es kommt jemand zu euch, eine Frau, die ihren Partner verloren hat und braucht jetzt eure Unterstützung. Was sind so Fragen, die man muss klären?
Also als allererstes geht es gerade mal darum, Hat die Frau ein Konto, das nur auf ihren Namen lautet? Also ist sie jetzt im Moment irgendwie in der Lage, um im Migros posten und das zu zahlen? Oder ein Bahnbillett irgendwie zu zahlen? Oder sind Konten alle, lautet die alle auf den Mann? Oder sind so, dass sie jetzt alle gesperrt worden sind, weil er gestorben ist? So das mal so ein bisschen sicherstellen? Oder wenn jetzt jemand schon pensioniert ist, trennt, dann kommt sie auf das eigene Konto. Also ist das wie sichergestellt, dass das Geld reinkommt, dass sie finanziell kann ein bisschen weitermachen und ihre Sachen zahlen. Und dann geht es dann schon mal darum zu schauen, ja, hat es ein Testament gegeben oder hat es einen Ehevertrag oder einen Erbvertrag? Was ist denn alles um? Weiss sie das alles auch? Oder muss man sich irgendwie mit einem Treuhänder zusammenschliessen, der das gemacht hat, das Finanzielle?
Bleiben wir doch noch mal kurz beim Thema Bankkonti. Also das heisst, wenn jetzt du ein Konto mit deinem Mann zusammen hast oder Partner, verheiratet oder nicht, ist ja dann noch, auch über das reden wir noch schnell nachher. Du hast jetzt ein Konto mit deinem Partner und der Partner verstirbt. Also das Konto läuft immer auf eine Person. Es kann gar nicht auf zwei laufen.
Nein, also es ist ja so, es kommt immer ein bisschen auf die Bank drauf an, wo man ist. Also wir raten generell jedem, das nochmal individuell mit der Bank anzuschauen. Und dann ist es so, in der Regel gibt es Einzelkonti, die auf jemanden allein lautet. Es gibt aber auch gemeinsame Konten. Das heisst, es gibt Und-Konten, wo immer beide miteinander eigentlich müssen entscheiden. Das ist oft bei Hypotheken so. Und es gibt Und-Oder-Konten. Das heisst, also wie es der Name sagt, man kann gemeinsam zugreifen oder allein. Und bei einem Und-Oder-Konto, das ist eigentlich so ein bisschen das Häufigste, was wir sehen bei Ehepaaren, die gemeinsame Konten haben, oder auch bei anderen Personen, die gemeinsame haben. Wenn dort eine von diesen Personen stirbt, wird es in der Regel lautend auf die andere weitergeführt. Aber eben, es ist bankspezifisch, man muss das ganz genau anschauen, einfach mal bei der Bank nachfragen, wie das genau aussieht. Und dann kann man zwar allein auf das Konto zugreifen, aber, und das ist ganz wichtig, erbrechtlich ist es so, dass man dann nicht einfach das Geld verbrauchen kann, weil allenfalls gibt es ja noch andere Erben, wenn jemand verstorben ist, vielleicht Kinder, vielleicht eben nicht gemeinsame Kinder, die noch dazukommen. Und die haben einen Erbanspruch. Und das, zumindest ein Teil von dem Und-Oder-Konto fällt halt auch in die Erbmassen rein. Und darum muss man eben ganz gut aufpassen, dass man eben nicht jetzt einfach das Konto leer räumen oder das Geld verprasst oder was auch immer damit macht. Aber grundsätzlich ist schon unsere Empfehlung, also zuerst mal einfach die Kontisituation oder die Banksituation anschauen mit dem Bankberater, mit der Beraterin und dann das einfach ordentlich regeln, einfach für den Fall, wenn eben jemand verstirbt, dass man weiterhin liquid kann sein.
Und eine Vollmacht langt nicht, wenn jetzt jemand stirbt?
Nein, eine Vollmacht...
Aus diesen Gründen eben. Ja, schon gut.
Nein, eine Vollmacht, grundsätzlich gilt die nur zu Lebzeiten. Ja. Also ich kann den Dagmar eine Vollmacht geben und dann kann sie auf mein Konto zugreifen, solange ich lebe. Aber sobald ich dann verstorben bin, erlöscht die Vollmacht und man hat keinen Zugriff mehr.
Da gibt es manchmal dann auch noch einen Trugschluss. Häufig steht dann in der Vollmacht dann auch der Satz drin, dass die Vollmacht soll über den Tod raus gelten. Aber eigentlich ist ja sobald, also in der Sekunde, wo jemand stirbt, gehen eigentlich alle Rechte und Pflichten, die die Person gehabt hat, über auf die Erbe. Also eigentlich haben dann wie die Erbe das Recht, die Vollmacht auch zu widerrufen. Und die Bank weiss dann zum Beispiel nicht, wer sind jetzt alles die Erben von dieser Person gewesen. Und sind alle damit einverstanden, dass die andere Person die Vollmacht immer noch hat. Und darum ist es so ein bisschen ein Trugschluss, weil sobald die Bank weiss, dass jemand gestorben ist, gilt die Vollmacht nicht mehr, weil dann könnte sie ja jemandem Geld rausgeben oder Rechnungen zahlen, wo vielleicht ein anderer Erbe gar nicht mehr einverstanden war.
Darum auch oft die Sperrung, oder?
Ja, genau. Einfach, dass nicht Geld weg ist und plötzlich kommt ein Erbe und sagt, ja, aber von dieser halben Million, die jetzt da verprasst worden ist, wären 100'000 noch mehr gewesen. Ihr als Bank sind schuld, dass das weg ist.
Genau, und das ist auch der Grund, warum das bei euch dann in so einem Fall, das eines von den ersten Themen ist, die Frage, habe ich überhaupt noch Zugriff auf Cash für mein tägliches Leben?
Ja, weil das auch so ein bisschen entwürdig ist. Also du bist ja dann schon in einer Trauerphase und könntest du nicht mal mehr im Migros irgendetwas posten. Also das ist so ein bisschen...
Ja, es macht einem völlig ohnmächtig, oder? Also das ist ja eines von diesen Beispielen, die man leider recht oft hört. Und das macht dann manchmal auch verrückt, oder?
So. Ja, weil ja eigentlich das Geld,
also kann man ja das auch schon nicht ausgesucht. Also,
ja, eben.
Ja. Und wie löst man das?
Wenn es jetzt nicht so wäre, wenn man jetzt keinen Zugriff hätte, oder?
Ja, wenn es jetzt wirklich so, wenn jetzt wirklich halt der Fall eintritt, dass man eben die Vorsorge nicht getroffen hat.
Ja, also es ist ja so, Banken tun Kulanz halber, und es ist wirklich aus Kulanz, sie müssen das nicht machen, tun sie Todesfallkosten zahlen vom Konto vom Verstorbenen aus. Also das heisst, alles, was mit der Beerdigung im Zusammenhang steht, irgendwie Krankenkassenrechnungen, Heimrechnungen, die kann man dann bringen in die Bank und dann wird das in der Regel gezahlt von dem Geld aus. Ja, und sonst, wenn man halt dann kein Geld mehr hat, oder? Ich meine, es ist ja sehr selten, dass jemand wirklich nur ein Konto gehabt hat, das nur auf eine Person lautet. Das ist vielleicht bei älteren Generationen, sehen wir es ab und zu noch. Aber jetzt, grundsätzlich heutzutage, hat jeder irgendwie noch ein eigenes Konto. Vielleicht ist dann aber halt nicht so viel Geld drauf. Dann, ja, es ist schwierig, oder?
Das hat es auch schon dann halt den Fall gegeben, dass dann wie Kinder, die zum Beispiel auch Miterben dann sind, gesagt haben, ja gut, dann schiessen wir jetzt an Mami oder so etwas vor und dann können wir am Schluss dann die Erbteilung wieder abrechnen.
Also man muss dann individuell schauen.
Und was dann halt in diesen Situationen auch wichtig ist, dass man relativ schnell dann das Administrative angeht, oder? Dass man die Testamentseröffnungen, wenn es ein Testament gibt oder einen Vertrag zum Eröffnen, dass das schnell an die Hand genommen wird. Oder wenn man eine Erdbescheinigung braucht, dass man schaut, dass man die Bestellung schnell macht, dass dann die Ämter auch schon anfangen zu arbeiten.
Die Erdbescheinigung ist ja recht relevant, oder, um überhaupt weiterfahren.
Ja, weil auf der Erdbescheinigung steht drauf, wer in diesem Nachlass Erben ist und muss eben zustimmen, dass man vielleicht ein Bankkonto umschreibt auf jemand anderes oder kann saldieren und das Geld auszahlen an die Erben.
Wie kommt man zu der?
Die musst du bestellen bei der Erbrechtsbehörde, die in jedem Kanton ein anderer ist. Also jetzt bei uns im Kanton Gallen ist es Amtsnotariat, im Kanton Zürich ist es beim Gericht.
Also das heisst, wenn jemand stirbt, dann melde ich ja zuerst mal den Todesfall in der Gemeinde. Und dann muss ich es auch noch jemand anders melden, damit der Erbe die Erbe.
Nein, das geht dann wie weiter. Die Gemeinden melden dann wie an den Erbrechtsbehörden die Todesfälle melden. Und wenn dann zum Beispiel eine Verfügung von Todeswegen, ein Testament oder etwas hinterlegt ist, fangen sie dann gerade an mit dem Eröffnungsverfahren.
Also das heisst grundsätzlich, wenn ich jetzt Hinterbliebene bin, wenn ich jetzt verwitwe, dann ist das eigentlich etwas, das ins Laufen kommt, ab dem Moment, wo ich den Todesfall gemeldet habe. Oder das Pflegeheim den Todesfall gemeldet hat, oder was es dann ist.
Ja, grundsätzlich wird es dann weitergemeldet, aber wenn es zum Beispiel keinen Vertrag oder nichts gegeben hat, dann machen die nichts, also dann nimmt die Behörde einfach den Todesfall zur Kenntnis dann. Und dann passiert aber nichts mehr, dann ist es dann an der Erbengemeinschaft oder an der verwitweten Person, um gut Erbescheinigung zu bestellen, weil das passiert nicht automatisch.
Okay.
Also dann muss man dann halt eben auch schauen wir dann auch mit den Leuten, hat es etwas gegeben? Also gibt es etwas, das schon hinterlegt ist, das jetzt eröffnet wird, automatisch? Oder haben sie es eben nicht hinterlegen und haben jetzt das Original daheim? Dann muss man schauen, dass es möglichst schnell zu der richtigen Behörde kommt. Und wenn es nichts gibt, wo man vorgekehrt hat, kann man sagen, gut, dann können wir jetzt eigentlich die Erdbescheinigung gerade bestellen, damit das Verfahren in Gang kommt.
Ja. Wie läuft dann so ein Gespräch ab bei euch in der Kanzlei?
Ja, also grundsätzlich machen wir einen Termin bei uns. Idealerweise. Es gibt aber auch Leute, die einfach vorbeikommen oder halt anrufen und ein paar Infos wollen. Und bei uns sind Gespräche, wir nehmen uns einfach genug Zeit und probieren die Leute halt ein bisschen abzuholen und auch abzuholen, oder? Es sind Menschen, die sind gerade in einer Trauerphase. Das ist etwas Unübliches. Das kennen viele ja nicht oder erfahren das zum ersten Mal. Da muss man einfach sehr einfühlsam sein, den Leuten Zeit geben. Die einen, also die Leute sind einfach verschieden. Die einen reden fast nichts. Man muss irgendwie ein Fäufer lehnen lassen, dass sie einem irgendeine Antwort geben. Und die anderen erzählen x Geschichten, die eigentlich nichts zur Sache tun. Aber die Zeit brauchen die Menschen einfach. Wir sind beide sehr geduldige. Wir können gut zuhören. Und dann lassen wir die Leute mal ein bisschen reden und dann stellen wir halt spezifische Fragen, oder die für uns wichtig sind, dass man halt all die Sachen kann planen kann. Wie gehen wir weiter vor? Was gibt es schon? Was gibt es zu machen?
Und dann sind auch Entscheidungen nötig in dem Moment. Also es ist eben etwas, wo ich noch...
Nein, eben gerade so in dem ersten Gespräch, ja. Ich sage eben, probierst wirklich einfach die Person mal oben runterzuholen. Ja. Häufig ist eine Überforderung da, weil es prasselt so viel Administratives auf dich rein. Eben, wenn du bei der Gemeinde den Tod gehst, melden, dann wird das an alle Stellen weitergeleitet. Und dann kommst du vom Steueramt eine Steuererklärung über, die du musst ausfüllen musst. Du kommst von der Versicherung Formular über und alle wollen irgendetwas von dir und du hast eigentlich, bist in deiner Trauer und hast eigentlich unfreiwillig, wie wir vorher schon gesagt haben, du hast die Situation ja nicht ausgesucht und musst jetzt all die Sachen machen und häufig wollen sie also das noch gar nicht und, oder können sie auch nicht, sind wie blockiert. Da geht es eigentlich wirklich einfach mal darum, die Person oben runterzuholen. Häufig ist auch eine Angst um, wenn ich es jetzt nicht sofort mache, mache ich irgendetwas falsch oder gibt es Fristen und da geht es wirklich einfach mal darum, die Leute oben runterzuholen und vielleicht so wie checklistenmässig dann sagen, das müssen wir jetzt, nachher kommt das. So, ja, die Leute auch so ein bisschen an die Hand nehmen und durch den Dschungel durchzuführen. Und eigentlich so Entscheidungen kommen dann erst so ein bisschen im nächsten Schritt. Also häufig geht es noch darum, zu schauen, eben, wer sind denn die Erben? Also gibt es noch Kinder dazu? Und dann schauen wir dann schon, dass wir vielleicht relativ schnell mal mit allen Erben können zusammensitzen und so ein bisschen aufbröseln, was muss man eigentlich alles machen? Und wer in der Erbengemeinschaft drin hat auch zum Beispiel... welche Vorkenntnisse und kann sagen, gut, der übernimmt jetzt das und macht das, dass halt dann auch nicht alles nur gerade bei der einen Person hängen bleibt.
Also die Zeit hat man, um mal durchschnaufen und eine Auslegeordnung machen und
ja, also es ist ja häufig
ohne, dass man Angst
ja,
haben, oder?
Also das ist ja grundsätzlich so die zwei ersten Fristen, die anfangen zu laufen, wenn jemand gestorben ist, du hast ja 3 Monate eigentlich die Zeit, um zu sagen, ich will die Erbschaft oder ich will die Erbschaft nicht, wenn sie zum Beispiel viele Schulden herum sind. Und die 3 Monate hast du mal am Anfang. Und nachher gibt es noch die eine Frist, die sind 30 Tage, aber die ist in vielen Fällen nicht relevant, wenn es um eine Familie geht. Das ist jetzt, wenn du irgendwo Erbe wirst, wo du die Person vielleicht gar nicht gekannt hast und gar nicht weißt, wie sieht die Schuldensituation aus. Und dann müsstest du wie ein öffentliches Inventar verlangen und das musst du innerhalb von 30 Tagen machen. Aber die ist häufig nicht relevant. Und das andere ist wirklich die 3 Monate. Und die kann man auch noch verlängern, wenn man es könnte begründen. Also das schaut man dann häufig auch an, dass man da sieht, langen die 3 Monate, um sich das Bild zu verschaffen. Und häufig langen es in der Familie, weiss man ja, wie die Situation aussieht und dass man die Erbschaft kann annehmen kann. Und dann kann man wirklich auch gerade weitermachen. Aber eben am Anfang kann man wirklich eigentlich mal noch in Ruhe halt das Zeug anschauen. Und die meisten Behörden, also eben auf dem Amtszentrum, haben es wirklich auch so gehabt, dass wir auf die Leute, du siehst ja dann auch, wenn zum Beispiel die Beerdigung ist, das steht ja alles auf der Todesmeldung auch drauf. Und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt lässt du die Leute sowieso in Ruhe mit dem ganzen Behörden.
Also im Normalfall meldet sich dann das Notariat nicht vorher.
Nein.
Ja. Wir haben jetzt vorhin gesagt, es kommt auch ein bisschen darauf an, ist man verheiratet gewesen oder nicht? Ist man noch berufstätig oder schon pensioniert? Was sind da die Unterschiede? Und vielleicht auch etwas zum Thema Witwerrente. Wie kommt das zustande?
Ja, also verheiratet oder nicht ist halt sehr relevant aus erbrechtlicher Sicht. Wenn jemand verheiratet ist, hat er einfach von Gesetzes wegen schon das Erbrecht. Hat eine gewisse Absicherung, ist güterrechtlich, gibt es Regelungen von Gesetzes wegen, die man aber auch vertraglich noch anpassen könnte. Es gibt erbrechtlich gesetzliche Bestimmungen, die zum Zug kommen, die man auch noch vertraglich anpassen kann. Dann auf der anderen Seite das Konkubinat, also eben wenn man nicht geheiratet ist, da ist man einfach nicht abgesichert von Gesetzes wegen. Es gibt keine Regelungen, was Konkubinat betrifft. Das heisst, man muss alles selber machen. Also man muss aktiv werden. Natürlich bevor etwas passiert, oder? Wenn es beiden noch gut geht, wenn man urteilsfähig noch ist. Und dann kann man es aber halt nur beschränkt absichern. Im Konkubinat ist man nie ganz gleich gestellt wie in einer Ehe. Aus rechtlicher Sicht oder aus erb- und güterrechtlicher Sicht. Das heisst, Personen, die im Konkubinat leben, müssen unbedingt ihre Situation überprüfen oder von jemandem überprüfen lassen. Müssen schauen, was können wir regeln, wie können wir uns absichern. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann.
Wenn wir dort gerade noch schnell bleiben, was wären dann Sachen, die man könnte, wie könnte man das lösen? Wenn man jetzt sagt, nein, wir wollen eben wirklich nicht heiraten. Aber wir wollen uns gegenseitig absichern.
Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden, oder für welchen Fall. Wenn man jetzt hier vom Todesfall redet, dann kann man erbrechtlich sich absichern, indem man zum Beispiel ein Testament macht. Also jeder ein separates Testament. Oder man macht zusammen einen Erbvertrag, wo man einfach sagt, was der Konkubinatspartner überkommen soll. Oder dass man ihn irgendwie sonst begünstigen, als Erb einsetzen. Weil eben, es ist ja so, auch wenn man im Konkubinat eheähnlich lebt. Ich sage jetzt, seit 20 Jahren ist man zusammen, man hat vielleicht gemeinsame Kinder. Der eine stirbt von diesen Konkubinatspartnern, dann kommt der andere gar nichts über von Gesetzes wegen. Also der hat erbrechtlich null Ansprüche, wenn man das eben nicht geregelt hat. Und darum muss man die Situation unbedingt überprüfen. Und eben erbrechtlich regeln, weil ich, wie ich es gesagt habe, man kann es im Testament machen, man kann es in einem Erbvertrag machen. Und sich so begünstigen. Man muss halt einfach immer aufpassen. Es gibt in der Regel noch andere gesetzliche Erben. Gerade jetzt zum Beispiel gemeinsame Kinder. Die haben einen Pflichtteilschutz. Und das bedeutet, dass man den Konkubinatspartner halt nur zu einem gewissen Teil kann begünstigen. Also nicht automatisch einfach zu 100%. Darum muss man sich einfach beraten lassen in solchen Situationen. Wir empfehlen immer, sich in guten Zeiten beraten lassen, wenn es noch allen gut geht, wenn das Thema noch weit weg scheint. Und das super abzuklären mit Expertinnen und Experten.
Und wenn man verheiratet ist, dann kann man mal davon ausgehen, dass grundsätzlich schon recht viel, sagen wir, im Trocknen ist.
Ja, es ist sicher mehr im Trocknen. Also du hast schon eben güterrechtlich und erbrechtlich hast du schon Ansprüche, dass du einen Teil von dem Vermögen, wo du während der Beziehung oder der Ehe angespart hast oder umen ist, dass du dort deinen Teil überkommst. Aber auch dort lohnt es sich, um es anzuschauen und allenfalls kann noch Optimierungen zu treffen in einem Testament oder in einem Vertrag. Vor allem vielleicht gerade häufig, wenn Kinder noch minderjährig sind, man irgendwie jetzt mit im Leben steht und man zum Beispiel eine Immobilie erwirbt und grosse Belastungen darauf hat. Und wenn es dann gerade zu einem Todesfall würde kommen, wäre es vielleicht dann schwierig für den anderen, um es zu haben, wenn man Kind müsste auszahlen müsste. Und dann gibt es da auch Regelungen, die man kann vorkehren kann. Also eben wichtig ist wirklich einfach, um sich beraten zu lassen und dass man auch nicht Angst vor der Beratung hat. Also dass man nicht das Gefühl hat, ja, die wollen mir dann sicher irgendeine Regelung aufs Auge drücken, einfach, dass sie etwas verkaufen können. Weil so sind wir dann, also nicht. Manchmal kommt man auch zum Schluss, dass man sagt, ich glaube, so wie ihr es jetzt habt, ist es okay. Es bringt nichts, wenn ihr noch etwas macht. Aber wichtig ist, dass man das vielleicht auch weiss, dass man es so kann lassen, wie es ist.
Und wenn man jetzt nicht mehr arbeitet, wenn man schon pensioniert ist, was ist da, also was macht, was ist da der Unterschied zu der Zeit, wo man noch berufstätig wäre?
Also ein Unterschied dort ist ja sicher, wenn du dann pensioniert bist, kannst du davon ausgehen, dass wenn Kinder rum sind, dass die schon volljährig sind. Und dass man mit denen wie kann Regelungen treffen oder eben, wenn man es verpasst hat, eine Regelung zu treffen, dass man nachher kann an den Tisch hinsitzen kann und dass dort jeder für sich selber kann entscheiden, dass man nach Lösungen suchen kann innerhalb der Familie. Sind minderjährige Kinder und man könnte die ja nicht für sich selber entscheiden, sondern eigentlich der überlebende Elternteil, der noch da ist. Der hat dann aber vielleicht einen Interessenskonflikt und dann kommen dann wie Dritte dazu, die vielleicht für das Kind mitentscheiden müssen. Und dann hat man halt dann schon wieder außerfamiliäre Einflüsse, die mitmachen, die es dann auch vielleicht schwieriger machen in dieser Situation. Und ein anderer Punkt ist auch, wenn du pensioniert bist und vielleicht hast du dann das Kapital von einer Pensionskasse auszahlen lassen. Es liegt viel Geld rum auf dem Konto, aber ja noch muss lange zum Weiterleben. Und vielleicht hast du nicht gemeinsame Kinder, die dann Ansprüche haben an dem Vermögen, das rum ist, das dann wegfließt. Da muss man dann schon auch schauen, wenn man grössere Geldbezüge macht, wenn man sich pensionieren lässt. Was passiert mit dem Geld, wenn der eine von uns stirbt? Dass man das wie auch regelt, dass dann der andere, der vielleicht auch von dem Geld muss können, ziehen muss, dass er seinen Lebensstandard oder dass er kann heben, dass man da...
Also das heisst, wenn ich das Geld in der PK drin lasse und dann stirbt mein Mann, dann bleibt das dort, was ist.
Ja,
dann und komme ich weiterhin meine Renten über. Oder ich bekomme noch die Witwerrenten auch über. Und wenn ich es mir aber auszahlen lasse, dann habe ich es auf meinem Konto. Also gehört es quasi unser gemeinsames Vermögen und damit haben potenziell Kinder Anspruch drauf. Ist das ein bisschen sehr vereinfacht?
Ja, ich glaube, vereinfacht gesagt, ja, kann man das schon so sagen. Güterrechtlich ist die Ordnung von Kapitalbezügen nicht ganz so simpel. Aber man kann es so sagen, oder? Ja, an einer Rente haben die anderen gesetzlichen Erben keinen Anspruch. Aber wenn das Kapital bezogen worden ist, könnten sich Ansprüche
unter Umständen sein. Das müssen wir dann eben güterrechtlich anschauen. Wo in welchen Topf gehört und wer hat wie einen Anspruch. Aber wenn du es eben wie vorher schon geregelt hast, musst du um das dann wirklich keine Gedanken mehr machen.
Genau. Und jetzt haben wir zum Teil auch noch von diesen Pflichtanteilen geredet. Vielleicht können wir das noch in so vereinfacht noch sagen, jetzt im Fall von einem verheirateten Paar. Wie sind da Pflichtteile?
Also unter Verheirateten ist es so, dass der jeweilige Ehegatte einen Pflichtteilsschutz hat. Und wenn Kinder rum sind, die sind auch pflichtteilsgeschützt. Andere Personen haben keinen Pflichtteilsschutz mehr. Das ist mit der Revision vom Erbrecht weggefallen. Früher sind die Eltern teilweise pflichtteilsgeschützt gewesen, wenn man eben kein Kind hatte. Die Quote der Pflichtteile, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Es ist immer ein Pflichtteil, der ist festgelegt im Gesetz, wie hoch der ist. Aber stützt sich auf Quote, also den Anspruch, den man am Nachlass hat. Also, darum kann man nicht immer sagen, es ist ein, zwei, ein Viertel, was auch immer. Wir können einfach den Pflichtteil sagen, der ist bei Ehegatt ein Zweitel und bei Kind ebenfalls ein Zweitel. Bei den Kindern haben sie den Pflichtteil ein bisschen abgesetzt mit der Erbrechtsrevision, damit man eben zum Beispiel im Konkubinat ein bisschen besser kann begünstigen kann.
Ja. Ich habe einmal jemanden im Podcast gehabt, der verwitwet ist und sie haben mehrere Kinder zusammen und ein Haus. Und ein Teil der Kinder war schon volljährig zum Zeitpunkt des Todes von dem Vater und ein anderer Teil war noch minderjährig. Und jedes Mal, wenn die Frau hat wollte, etwas am Haus machen und sei es nur einen neuen Kühlschrank, dann hat sie eigentlich das Einverständnis von den Kindern einholen und weil nicht alle volljährig sind, ist jedes Mal Kesp involviert gewesen. Also, ich will überhaupt nicht gegen Kesp reden. Man kommt immer so schnell in die Ecke rein. Aber, oder sie hat dann wie müssen für jede Entscheidung hat sie nicht nur müssen ihre Kinder an den Tisch holen, sondern eben, wie du jetzt vorher gesagt hast, noch jemand von außen. Ist das so einfach ein dummer Nebeneffekt von einer eigentlich guten, von einer eigentlich eurer Meinung nach guten Regelung, wo man halt so wirklich muss in Kauf nehmen muss? Oder gibt es da irgendwie etwas, wo ihr findet, ja, das ist schon nicht ganz optimal geregelt?
Also grundsätzlich dient ja die Regelung am Schutz vom minderjährigen Kind, wo ja vielleicht gar noch nicht Intelligenz hat oder erfassen, was einen abgeht und wo vom Gesetz her halt den Erbanspruch hat. Und sich wie nicht selber dafür einsetzen oder kontrollieren, wird der gewahrt oder nicht. Und darum gibt man wie jemand von außen, weil ja dann Mutter oder der Vater, der ja auch Erbe ist und eigentlich müsste die Rechte ja wahrnehmen für das minderjährige Kind, selber auch Erbe ist und ja will schauen, dass auch sein Anspruch gewahrt wird. Und dann gibt es wie einen Interessenskonflikt. Und darum ist eigentlich im Grundsatz schon etwas Gutes, dass man den Schwächer ein bisschen schützt und den stützt. Aber eben, es kann halt zu Situationen führen, die dann sehr langwierig und umständlich werden. Aber auch da gibt es so ein bisschen Möglichkeiten, wo man kann vorkehren, dass wenn man jetzt eben erbrechtliche Regelungen trifft, dass man sagt, wir machen da noch eine Sorgerechtsverfügung, wo man sagt, mein Kind mal irgendwie einen Beistand braucht, sei es auch in einer Erbteilung inne, wäre es mein Wunsch, dass es die und die Person ist. Und Kesp schaut dann so Wünsche an, wenn es so weit ist, und schaut, ja, macht es Sinn und kann die Person das, und dann wird vielleicht die Person als Beistand eingesetzt fürs Kind. Und dann hast du nicht jemanden Fremdes mit am Tisch, sondern jemanden, wie ausgelesen worden ist, den du vielleicht dann auch schon kennst, was es dann vielleicht ein bisschen einfacher macht.
Also, dann können wir vielleicht jetzt nochmal aufzählen, oder was es dann für Sachen gibt, wo man könnte vorsorglich machen. Einerseits natürlich das Testament. Und was noch?
Ja, es gibt den Ehevertrag, wo das Güterrecht und die Regeln. Dort gibt es 3 Güterstände, Errungenschaftsbeteiligung, Gütertrennung, Gütergemeinschaft, und innerhalb von denen kann man vertragliche Regelungen treffen, um sich zu begünstigen. Es gibt den Erbvertrag, wo man unter Ehegatten kann schliessen, aber auch unter Konkubinatspartner oder auch mit der erweiterten Familie, mit den Kindern, die volljährig sind beispielsweise. Was wir auch sehr wichtig finden, ist das Thema Urteilsunfähigkeit, dass man das auch regelt in einem Vorsorgeauftrag oder sich zumindest beraten lässt diesbezüglich und dann selber entscheidet, was man gerne möchte regeln. Patientenverfügung gehört auch in das Thema. Wir tun halt wirklich so vollumfänglich beraten, so 360 Grad quasi. Also wir tun jetzt wirklich all die Themen, Urteilsunfähigkeit bis Tod, mit Personen anschauen, die zu uns kommen. Dann gibt es auch Konkubinatsverträge, wo man einfach das Vermögensrechtliche zwischen Konkubinatspartnern regelt. Ist allerdings nicht für den Todesfall gedacht, sondern mehr so ein bisschen für eine Trennung. Trotzdem sehr etwas Wichtiges, um sich zumindest Gedanken machen darüber.
Weiss nicht, kann Dagmar. Aber auch für den Todesfall Auswirkungen haben. Also weißt du, wenn du sagst, es ist ein Konkubinat, das aber auch gemeinsame Kinder hat, wo erbrechtlich schon auch vorkehrt, dass beide abgesichert sind. Aber häufig ist es dann vielleicht so, dass eine Frau ihr Pensum reduziert beim Arbeiten, die Heime, die Care-Arbeit leistet und der Mann weiterhin seiner vollen Erwerbstätigkeit nachgeht. Und grundsätzlich an dem Geld, das reinkommt, hat die Frau ja keine Ansprüche, ist ja nicht so, wie wenn du geheiratet bist. Und dann kann man dann schon auch im Konkubinatsvertrag in der Regelung treffen, dass dann der Mann allenfalls jeden Monat eine Entschädigungsleistung an die Frau leistet, dass sie auch ein bisschen Vermögen könnte aufbauen, oder dass man versicherungstechnische Lösungen sucht, dass wenn es jetzt zum Beispiel zum Todesfall kommt, dass wenn es ein Mann stirbt, dass die Frau auch noch ein bisschen Eignungsvermögen hat, obwohl sie vielleicht der Erwerbstätigkeit nicht nachgegangen ist oder die stark runtergefahren hat und nachher wieder viel Aufwand braucht, damit sie wieder an den Punkt kommt, wo sie vielleicht war und die Karriere ja wirklich gebremst hat.
Also das heisst eigentlich, gerade als Frau, besonders als Frau mit Kind, sind all die Sachen, die man für die eigenen Finanzen sollte ein bisschen im Auge haben, auch für den Todesfall dann relevant.
Ja, kann man schon so sagen. Ja. Und vielleicht eben, was wir noch nicht gesagt haben, jetzt gerade im Konkubinat spezifisch, ist auch noch sehr wichtig, dass man die Situation mit den Pensionskassen von beiden anschaut, dass man sich dort gegenseitig begünstigt, wenn man das möchte, eben halt dann auch für den Todesfall. Bei der dritten Säule auch, dort muss man wieder individuell schauen, wer der Anbieter ist von der dritten Säule, Versicherung oder Bank, und dann das mit denen nochmal besprechen, wie man sich da begünstigen kann. Was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, was sehr wichtig ist, für gewisse Personen ist eine Willensvollstreckerregelung zu treffen, für den Todesfall, das kann man in einem Testament machen, wo man sagt, ich möchte, dass die und die Person sich um die Abwicklung von meinem Nachlass im Sinne von einem Willensvollstrecker, von einer Willensvollstreckerin kümmern. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir anbieten. Wir machen viele Willensvollstreckungen. Die Leute können uns wie einsetzen als Willensvollstreckerinnen. Und das hilft vielen Leuten, oder? Wir haben es vorher am Anfang besprochen, wenn die Leute zu uns kommen, überhaupt nicht wissen, wo muss ich jetzt anfangen, ist natürlich ein Willensvollstrecker sehr etwas Angenehmes zu haben, weil das ist dann die Person, die sich um alles kümmert, administrativ, rechtlich, alles zu abwickeln. Und so durch das halt eine extreme Erleichterung dann auch ist für die Person, die betroffen ist.
Vielleicht ist das allgemein so, dass wenn vorher schon überhaupt irgendetwas geregelt ist, dass es eine Erleichterung ist für die Person. Oder wie ist das? Haben da schon beides gehabt, dass jemand kommt und sagt, ui, nein, wir haben nie, auch nur im Ansatz, über das Szenario nachgedacht und jetzt ist mein Mann gestorben, was mache ich jetzt? Und vielleicht auch quasi das Gegenteil. Alles ist bis ins letzte Detail geregelt. Erleben ihr beides?
Ja, wir erleben beides. Und was uns halt auffällt, ist die extreme Erleichterung, wenn Personen dann mal ein Testament bei uns beurkundet haben oder einen Erbvertrag beurkundet haben. Und der Prozess von dieser Planung ist mit dem abgeschlossen. Die sind immer extrem froh, erleichtert, happy, dass sie es jetzt einfach so können, wieder auf die Seite räumen, sind wir nicht mehr dran denken bis am Schluss. Dann eben, die andere Situation haben wir auch, wo die Leute aufgelöst bei uns im Büro stehen und einfach wirklich nicht wissen, wo sie anfangen müssen, weil sie einfach gar nichts geplant haben. Und eben, wie du gesagt hast, nie über das Thema geredet haben. Und dann helfen wir natürlich auch, wo wir können und unterstützen. Aber grundsätzlich ist unser Rat schon, das rechtzeitig anschauen, euch rechtzeitig Gedanken machen und bei Bedarf Fachpersonen beiziehen.
Ja, und häufig ist es auch, eben, sagen wir, wir haben ja darüber geredet, wir wissen dann schon, was wir machen. Und ich meine, jetzt nur gerade zum Beispiel Patientenverfügung. Dann sagen die Leute, ja, das brauchen wir nicht. Ich weiss, mein Mann will keine lebenserhaltende Massnahmen, wir können die Maschinen dann abstellen, wir haben da darüber geredet. Aber wenn dann die Situation wirklich da ist, hilft es dann eben schon auch, wenn man es schriftlich nochmal hat und weiss, das war wirklich der Wille gewesen, da hat er es unterschrieben und angekreuzelt, er will das nicht. Auch dann vielleicht den Kindern gegenüber, die vielleicht bei diesen Gesprächen halt nicht dabei waren. Und dann kommt die Mami und sagt, ja, wir müssen jetzt abstellen, Papi hat das so wollen. Dann hilft es halt schon, wenn man weiss, ja, da gibt es noch ein Dokument und man hat wirklich darüber geredet. Also es ist so ein
oder sie noch besser, man hat auch noch alle miteinander darüber
geredet. Ja, das ist natürlich noch besser. Aber genau. Das sehen wir, das kommt auch immer mehr. Also es ist wirklich so ein bisschen Generationen-Thema, dass man mehr auch darüber redet und die Kinder dann auch gerade schon in das mit einbezieht. Es kommt schon immer mehr.
Ja. Was sind denn so Stolpersteine beim Vorsorgen? Also wenn man jetzt eben zu euch kommt und sagt, ich werde jetzt wirklich möglichst umfassend uns absichern. Was sind so die Herausforderungen und Stolpersteine?
Also jetzt zum Beispiel beim Vorsorgeauftrag ist es ja häufig so, dass jetzt, wenn ein Ehepaar, ein Konkubinatspaar, die sich dann immer gegenseitig sicher einsetzen, dass der andere kann für ihn schauen kann. Und dann sagen wir immer, ist vielleicht wichtig, dass man auch noch einen Ersatz hat, dass wenn der dann nicht kann, weil er vielleicht selber auch schon älter ist und das nicht mehr kann handeln. Und dann nehmen sie häufig Kinder und dann sagt sie, aber ich möchte nicht unterscheiden und nicht einem Kind den Vorzug geben, ich möchte gerade beide Kinder zusammen. Und dann muss man immer sagen, ja, das kann dann aber auch wieder heikel sein, wenn die sich dann nicht einig werden und eine Pattsituation haben, kommt dann halt gleich wieder Cash, was man entscheiden muss, weil man muss ja entscheiden. Und dort muss man dann schauen, ja, wenn es wirklich sich nicht entscheiden wollen, was tun wir noch rein? Also hat einer dann den Stichentscheid oder nimmt man gleich einen, aber der verpflichtet man, dass man mit dem anderen redet und sich austauscht. Das sind
schwierige
sind
Fragen.
Sind auch schwierige oder? Fragen, oder?
Also das nehme ich in dem Fall an, dass es dann auch manchmal mehrere Termine braucht, oder?
Ja, oder dass dann der Termin bei uns vielleicht auch etwas auslöst, dass nachher gleich dann das Gespräch mit dem Kind suchen. Aber das ist häufig auch bei den erbrechtlichen Beratungsterminen so, wenn man ihnen dann Möglichkeiten wie auf, also dann kommen und sagen, wir möchten das regeln und das sind so ein bisschen die Wünsche und Ziele, die wir haben, dann zeigen wir ihnen auf, was sind die Möglichkeiten, die sie haben und das löst dann häufig bei den Leuten nochmal etwas aus, dass man nochmal ein bisschen nachdenkt und sagt, jetzt nehmen wir jetzt mit in die Familie und dann diskutieren wir das, also das haben wir jetzt häufig so gegen Ende Jahr in der Beratung, dann denkst du ja, im Dezember macht man ja die Beratungen nicht mehr. Also es ist nicht das Thema Sterben vielleicht im Dezember gerade noch aktuell. Aber viele kommen dann und sagen, wir müssen uns jetzt noch informieren, weil an Weihnachten kommen wir alle zusammen, dann können wir so ein bisschen diskutieren. Das so ein bisschen, ja.
wenn mal alle beieinander sind.
Genau.
Ja. Ja. Wenn ihr jetzt jemanden in der Beratung habt, wo ihr irgendwie nicht 100% sicher sind, ob sie überhaupt weiss, was sie will und ob sie jetzt wirklich, ob das jetzt ganz ihr eigener Wille ist. Müsst ihr da irgendwie aktiv werden oder nachfragen oder ist das...
Ja, also grundsätzlich, das merkt man eigentlich relativ schnell und das haben wir auch schon gehabt. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, ist die Person urteilsfähig in unseren Augen oder nicht? Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Wenn sie nicht urteilsfähig ist, dann kann man es eigentlich lassen, oder? Aber das merkt man auch schnell. Und sondern, ja, du vielleicht meinst, ist sie vielleicht beeinflusst durch jemanden? Ist eher ein bisschen etwas Schwieriges. Dort tun wir halt einfach auch gut zuhören, viele Fragen stellen und so ein bisschen herausfinden, was will die Person jetzt wirklich. Und oft ist es halt so, dass sie wirklich keine Ahnung haben, was sie wollen. Oder? Das haben wir auch, so Kundinnen und Kunden, die kommen und dann wollen sie mal etwas und dann beraten wir sie, dann wollen sie wieder etwas anderes. Es gibt Leute, die sind halt dann ein bisschen kompliziert und dann immer wieder Meinung ändern. Und unsere Aufgabe ist einfach wirklich gut herhören, viele Fragen stellen und immer den rechtlichen Rahmen halt erklären, oder? Was kann man alles und was kann man nicht regeln. Und nachher bei der Beurkundung ist natürlich schon wichtig, dass man nochmal überprüft, wenn wir als Notarin ein Dokument beurkunden, ist die Person urteilsunfähig, hat sie verstanden, was sie da regelt? Und wenn man halt Zweifel hat, dann haben wir halt so Mechanismen, oder? Wo man ein bisschen mehr Fragen dann noch stellt, als bei jemandem, der wirklich einfach auf den ersten Blick urteilsfähig ist und genau weiss, was er will. Dass die Person zum Beispiel in eigenen Worten und man muss erklären, was sie da genau regelt, damit wir wirklich sehen, die Person weiss es. Sie weiss, dass sie jetzt einen Vorsorgeauftrag unterschreibt oder ein Testament unterschreibt.
Ja, und sonst können wir einfach aufklären und nachher eben, wenn jemand urteilsfähig ist, ist es in dem Sinn eigener Entscheid. Wenn das dann wirklich so wird, kannst du nicht mehr als einfach aufklären und sagen, was die Konsequenzen ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen guten Trainingsvertrag abschliessen, was das für den bedeutet, der vielleicht nicht arbeitet. Kannst du nicht mehr als aufklären. Aber wenn die Person urteilsfähig ist und nachher findet, ich nehme das in Kauf für mich stimmt es so.
Ja, dann ist das auch eine Entscheidung.
Dann ist das ein Entscheid. Aber mir steht einfach sicher, dass die Person sicher richtig aufgeklärt ist. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand immer begleitet in einen Beratung kommt und du merkst so ein bisschen irgendwie... Ja, es könnte Beeinflussung da sein oder so. Also dann sagen wir halt auch, also wir möchten mit der Person allein reden und dann stellen wir halt die andere Person raus oder sagen wir, wir machen noch einen neuen Termin, wo sie alleine kommen. Und häufig, ja, kommt es dann vielleicht raus, dass dann siehst du, ja, es ist gar nicht das gewesen, was sie hat wollen oder er. Und dann kommt so noch mal ein kleines Gespräch. Aber da hast du mit der Zeit so ein kleines Gespür, merkst du, ich sage, es ist so ein bisschen wie der Zollbeamte, der weiß auch, spürt ein bisschen, welches Auto er vielleicht genauer anschauen an der Grenze. Also es ist so ein bisschen, ja, mit der Erfahrung merkst du das ein bisschen.
Wenn wir jetzt nochmal über das Thema Frauen und finanzielle Vorsorge reden, was sind dort die grössten Stolpersteine nochmal? Was muss man als Berufstätige oder teilzeitberufstätige Frau sich überlegt haben?
Ja, ich glaube, dort ist wichtig, dass Frauen wie das Thema ein bisschen angehen. Halt auch in der Beziehung. Wir erleben es halt ab und zu, dass wenn vor allem der Mann der ist, der 100% arbeitet oder haupterwerbstätig ist, die Frau ist teilzeiterwerbstätig, kümmert sich um Kind, dass sie wie so in ein Abhängigkeitsverhältnis hineinkommt, finanziell. Und zusätzlich nicht so genau weiss, was ist jetzt alles geregelt, was ist nicht geregelt, was sind überhaupt Möglichkeiten. Und dort ist so unser Tipp, dass man sich eben auch wieder damit auseinandersetzt und auch wieder halt Experten dazu zieht, Expertinnen dazu zieht, die einem unterstützen und beraten können. Und halt, ja,
Also ich glaube, der grösste Stolperstein ist, dass man sich nicht interessiert. Mhm. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich als Frau auch für diese Themen interessiert und dass man eben in der Beziehung auch nachfragt. Und wenn man dort nicht die Antworten vielleicht überkommt, die man will, dass man sich eben informiert, wie läuft alles ab, wie geht das, was habe ich für Möglichkeiten und dann einfach auch dranbleibt. Also ist halt einfach zum Teil heute häufig noch so, dass der Mann eben der ist und die Frau Care-Arbeit macht und der Mann auch das Gefühl hat, ja, ich zahle alle unsere Rechnungen und ich bin der. Und wenn die Frau kommt und anfängt nachfragen, kommt dann bei dem Mann häufig Panik, ja, will sie sich jetzt scheiden lassen oder warum kommt jetzt plötzlich und interessiert sich für unsere Finanzen. Aber eigentlich geht es ja nur darum, dass die Frau dann auch weiss, wenn mal etwas ist. Also, dass man dann weiss, ja, woher, also häufig ist die Frau nicht mal, ja, wo bin ich versichert, was haben wir alles für Versicherungen, wo sind die Sachen abgelegt, wie sind die Passwörter für die Sachen, die ich muss können zugreifen, dass man einfach wirklich informiert ist und weiss, wo was und dass man sich wie auch zu den, in den guten Zeiten das Netzwerk aufbaut und weiss, wo kann ich dann hin, wenn ich Fragen habe und ich mich dann kann gut informieren kann. Mhm. Wenn es dann so weit ist, oder was muss ich dann machen? Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man nicht Angst vor diesen Themen hat. Und ja, wirklich einfach nachfragen. Und wenn irgendwo mal blockiert wird, dass man halt wieder nachfragen und sich das Wissen ein bisschen aneignet.
Dranbleiben.
Ja.
Ja. Vielleicht auch mal unverbindlich mit euch reden.
Unbedingt. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal. Einfach, dass die Frauen wie allein gekommen sind und wir ihnen so ein bisschen aufgezeigt haben, was ihre Rechte sind und wie es alles so funktioniert. Und häufig ist es dann so, dass es vielleicht ein Zeitchen geht, aber nachher sind es dann das Zweite bei uns und wir suchen eine Lösung. Aber so ein bisschen wie einfach, dass die Frau so ein bisschen gestärkt wird, für in das Gespräch rein.
Und das frühzeitig angehen,
ja,
wo, wenn eben kein Druck gekommen ist. Und dann kann man sich eben so viel Zeit dann auch nehmen, oder?
Ja, und häufig ist es vielleicht auch einfach, eben, wenn man sagt, ja, man hat ja genug zu tun, auch wenn man zuhause ist mit der Kindererziehung und all diesen Sachen, ist man manchmal auch froh, wenn man sich dann um die Finanzen und um die Steuererklärung, also es sind ja keine lässigen Themen, wenn man sich um das nicht muss kümmern und man weiss, es wird gemacht, aber es lohnt sich, genau, wenn man sich Problem, eben gleich oder, ja, dort auch ein bisschen reinknüdelt.
Ja.
Ja, wir probieren da möglichst niederschwellig zu sein, oder? Also bei uns sind wirklich alle willkommen. Alle noch so blöde Fragen dürfen sie bei uns stellen, oder? Von dem hat man immer so ein bisschen Angst, dass man, weil man nicht rauskommt, oder? Dass irgendwie Fragen blöd sind, die man dann hat. Und bei uns, also wir sind wirklich offen. Wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung. Wir kommen auch nicht raus bei allen Versicherungen, die es gibt, oder? Mhm. Vielleicht schneiden wir das raus.
Genau. Ja, ich sage auch immer, oder? Du hast ja, also ihr kommt jetzt in diesen Themen wahnsinnig gut raus. Aber vielleicht gibt es andere Themen, wo ihr keinen Plan habt und eine andere Frau vielleicht eine absolute Crack ist. Also es ist wie so, ich sage auch immer, du kannst ja auch nicht überall der Profi sein.
Nein. Also, und
du
eben
hast dein Fachgebiet und jemand anders hat ein anderes Fachgebiet. Und weil ich weiss, ihr habt wirklich eine Ahnung von dem, kann ich ja zu euch kommen. Und vielleicht kommt ihr mit anderen Fragen zu mir. Also ja, ist so.
Und wir haben ja auch uns so ein Netzwerk auch noch mit anderen Frauen aufgebaut, also mit Finanzplanerinnen oder so Frauen, die Leute bei Gründungen von Business unter so strategischen Sachen unterstützen. Dass wir auch, wenn wir jetzt bei uns merken, das ist eigentlich gar kein erbrechtliches Thema, sondern es geht vielleicht mehr darum, dass so ein Finanzplanung gemacht wird, auch für die Frau, dann schicken wir sie vielleicht weiter und sagen, hey, wir hätten eine Frau, die wir kennen, die das auch macht. Willst du nicht mal dort anknüpfen? Und umgekehrt genauso, wenn sie jemanden haben, was merkt, das ist mir ein sehr erbrechliches Thema. Ja, dass man da so ein bisschen ein Netzwerk beieinander hat von Expertinnen, die auch so ein bisschen Frauenthemen kennen und sich für das einsetzen
wollen. Also, das heisst, es lohnt sich eben, das haben wir jetzt auch gesagt, in guten Zeiten sich Gedanken zu machen, sich ausführlich Gedanken zu machen, sich vielleicht auch beraten zu lassen von verschiedenen Fachleuten, die daraus kommen. Und du, Sarah, hast vorher auch kurz erzählt, wie viel Erleichterung dann manchmal ist, wenn die Sachen geregelt sind. Also das heisst, wenn ich bin jetzt 43, wenn ich jetzt würde sagen, ich tue jetzt alles für meinen eigenen Todesfall zum Beispiel auch vorsorgen, dann kann ich jetzt gechillt jeden Abend einschlafen, es kann nichts mehr passieren.
Ja, für den Moment stimmt das. Aber wir bremsen dann immer die Euphorie bremsen und so ein darauf einweisen, dass man die Regelungen, die man jetzt trifft, so in regelmäßigen Abständen wieder anschauen sollte, stimmen sie immer noch auf meine Lebensumstände, wo ich jetzt drin bin. Und so, dass man so wie bei wichtigen Lebensereignissen, wenn man ein Kind bekommt oder eine Immobilie kauft oder wenn es Richtung Pension geht oder wenn einer eine größere Erbschaft macht und da Geld reinfließt, dass man es dann wirklich nochmal in die Hand nimmt, nochmal schaut, passt es immer noch oder müssen wir jetzt noch etwas anpassen. Ja, einfach nicht, dass man es dann ad acta legt und sich dann in falscher Sicherheit wiegt und nachher dann, wenn es zum Todesfall kommt, ein böses Erwachen.
Mhm. Und man merkt, es passt gar nicht auf die aktuelle Situation. Man kann es nicht so umsetzen.
Mhm. Man kann sicher fürs Erste das auf die Seite schieben, aber man darf es einfach nicht vergessen, dass man das auch immer wieder müsste anpassen, wenn irgendetwas sich ändert.
Ja. Hey, ist das ein Bühnenzimmer?
Das ist so.
Ja. Wie habt ihr dann selber vorgesorgt für euch?
Das ist immer so eine Frage, die die Leute noch manchmal stellen. Ich habe lange selber nichts gemacht. Das ist so, wie wenn du im Zeug drin bist und hast nichts. Mittlerweile habe ich jetzt aber mindestens den Vorsorgeauftrag geschrieben. Aber mehr eigentlich einfach auch, dass Zara abgesichert ist, dass falls mir etwas passiert, dass mit meinen Geschäftsanteilen nicht dann sie mit der, irgendwie mit der Cash pendeln, sondern dass es wirklich klar ist, dass dann da auch jemand dran wäre. Aber so bei der erbrechtliche Sachen habe ich selber jetzt noch nicht vorgekehrt, was eigentlich fahrlässig ist. Aber ja, ich bin dran im Prozess.
Ja, und du hast halt auch immer gesagt, hauptsächlich ist man informiert.
Ja.
Und wenn man sich dann gegen das Vorsorgen entscheidet, hat man sich auch bewusst entschieden.
Ja, ja, vielleicht. Also ich sehe jetzt, also ich wüsste jetzt, wenn meinem Mann etwas passiert, ich wäre nicht total aufgeschmissen, ich könnte weitermachen. Und
das ist ja schon mal
etwas. Und mein Mann findet einfach, ich bin mit einer Anwältin geheiratet, was bringt mir einen Vertrag, wenn wir uns jetzt entscheiden lassen, wenn irgendetwas passiert, habe ich eh verloren. Von dem her, ja.
Okay, aber es ist auch bei dir auch ein Prozess.
Es ist auch ein Prozess. Ja. Aber eben, es verändert sich ja auch immer wieder. Also eben, jetzt haben wir seit anderthalb Jahren das Geschäft zusammen, jetzt bin ich schon auch dran, zum
Schauen, aber ich finde, das ist auch entlastend zum Hören oder zum Wissen, ich muss es nicht irgendwie, jetzt fange ich mich damit befassen und in einer Woche habe ich alles geregelt, sondern ich bin jetzt mal sensibilisiert, ich fange vielleicht mal nochmal an, ich darf es auch nochmal ein bisschen auf die Seite schieben und ein bisschen gären lassen und dann weitermachen. So, das
ist so ein Prozess, das Erbrechtliche, aber ja, ich bin vielleicht mehr beim Finanzplanungsding drin gewesen, also wenn sie gerade mal so eine Planung machen lassen. Wo stehen wir jetzt? Was würde zum Beispiel passieren, wenn jetzt ich versterbe? Wie steht mein Mann denn da? Wenn er verstirbt, wie stehe ich da? Und wie sieht unsere Situation unter den jetzigen Umständen aus, wenn wir uns pensionieren lassen? Dass man einfach so mache, sieht, wo hat man allenfalls noch Lücken und müsste das schliessen? Ist mir jetzt im Moment so ein bisschen wie noch wichtiger gewesen, wenn das Erbrecht und kannst nicht alles miteinander, aber jetzt haben wir wie das so ein bisschen abgeschlossen gesehen, wo man vielleicht noch etwas machen müssen. Und jetzt gehen wir das Nächste an.
Ja. Wie ist denn das bei dir, Sarah?
Ich habe ein bisschen mehr geregelt. Also ich habe Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag schon recht früh gemacht. Patientenverfügung übrigens alle zwei Jahre anschauen, aktualisieren. Stimmt das alles noch für mich? Nochmal unterschreiben, das ist ein wichtiger Tipp. Und ja, so ein bisschen ein Übergangstestament könnte man sagen. Also wir haben es auch noch nicht finalisiert, aber es ist halt, man ist zumindest im Berufsleben, alle sind beschäftigt, finden nie Zeit, haben keine Lust, über das Thema zu reden. Wir kennen es für unsere Kundinnen und Kunden. Eben, ich schließe mich auch dem an. Wichtig ist, dass man informiert ist, dass man sich informieren tut, beraten lässt. Und dann ist es einem selber überlassen, was man will regeln und was nicht. Und eben, es ist ein Prozess, man muss sich dann irgendwann Zeit nehmen und irgendwann kommt auch die richtige Zeit. Das merken wir bei den Personen, die zu uns kommen.
Und wenn ihr jetzt jemanden beraten habt, sei es jetzt zum Vorsorgen oder auch, wenn tatsächlich ein Todesfall eingetreten ist, wann habt ihr das Gefühl, hey, jetzt haben wir wirklich einen guten Job gemacht? In all dem Widrigen hinein.
Ja, wenn du merkst, dass die Leute zufrieden rausgehen und so, ja, wie erleichtert sind und sagen, ja, jetzt bin ich aufgeklärt und es passt so jetzt für mich. Und eigentlich, am schönsten ist, sage ich, wenn dann irgendwie Kolleginnen oder Freunde von diesen Leuten anrufen und sagen, sie möchten auch vorbeikommen, dann weisst du, die haben sich wohl gefühlt und empfehlen uns irgendwie weiter. Oder wenn irgendjemand beraten hast und einen Vertrag gemacht hast und nachher das dort dann wirklich zum Todesfall kommt, ist jetzt bei denen, wo wir jetzt Büros noch fliegen gemacht haben, wir noch nicht so lange unterwegs sind, ist das irgendwie noch nie vorgekommen. Also Verträge von früher hast, von den vorderen Arbeitsstellen und dann vielleicht jemanden wieder triffst oder wieder auf die, ja, und dann sagt, hey, das hat voll gepasst und ist gut gewesen so. Ja.
Ja, ich denke auch, es ist wirklich so der Moment, wenn die Leute zu uns reinkommen, merkt man, sie sind nervös, wie sie so bei Anwältinnen im Büro stehen. Sie wissen nicht, was sie erwarten. Sie haben also ein bisschen Angst vor dem Thema. Haben das Gefühl, sie kommen doch gar nicht raus. Und dann der Vergleich, wenn dann das Gespräch durch ist. Sie sind so ein bisschen erschlagen von dem vielen Wissen, was sie jetzt haben, oder? Und diesen vielen Infos. Und man merkt so richtig die Erleichterung. Und dann finde ich schon immer, wow, ich habe jetzt einen guten Job gemacht, wir haben einen guten Job gemacht. Und die Leute sagen einem das auch oft, das finde ich auch etwas Schönes, bedanken sich, dass man ihnen jetzt geholfen hat, dass man sie unterstützt hat.
Also eigentlich bei allen Fakten und allen rechtlichen Rahmenbedingungen etc. am Schluss ist es auch eine emotionale Angelegenheit, auch auf eurer Seite.
Ja, das würde ich schon so bestätigen.
Ja. Und es ist vielleicht auch eben, du tust dich ja schon ein bisschen abgrenzen, aber gehst gleich ja auch rein in das Thema. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass du bei dir selber halt noch ein bisschen wie mehr Zeit brauchst, bis du es selber auch geregelt hast, weil zwischen einfach am Abend oder dann, wenn du Zeit hast, eigentlich dich nicht nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, sondern einfach willst den Speicher füllen und lernen mit irgendwie anderen Themen, dass du nachher wieder parat bist.
Also du brauchst auch etwa die Pause vom Thema.
Ja. Ja.
Was tun ihr euch dann? Wie holt ihr euch die Pause, den Ausgleich?
Ich bin viel in der Natur. Ich gehe mega gerne wandern. Und ich merke, so nach intensiven Wochen brauche ich das mega und kann mega abschalten. Und so ja, Natur so in mir aufnehmen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Aber das bringt mich ziemlich zur Ruhe.
Ja, ich bin auch am Reisen unterwegs. Oder mit einem guten Buch in eine völlig andere Welt entfliehen. Oder einfach Zeit mit der Familie unterwegs sein. Mit Kind kommst du dann, die schauen die Welt ganz anders an. Für die ist so Sterben, Tod gar kein Thema. Du kommst automatisch irgendwie auf andere Themen, die in der Kinderwelt extrem wichtig sind. Und dich dann noch so ein bisschen wegbringen von dem doch emotionalen und schweren Thema.
Ich danke euch herzlich. Ich wünsche euch, dass ihr die Arbeit weiterhin so mit so viel Motivation und Elan und Herzblut machen könnt und aber auch immer wieder euren Ausgleich findet. Danke für euer Engagement, auch gerade spezifisch für Frauen und fürs Reden über das Sterben und alles, was dazugehört. Merci vielmals.
Danke dir vielmals.
Merci vielmals, Elena.
Mega gerne. Ich hoffe, du hast für dich etwas mitnehmen aus dem Gespräch. Ich bin einfach froh. Gibt es Profis, die sich auskennen und trotz diesen Hard Facts sozusagen empathisch und geduldig auf die Menschen eingehen können? Wirklich froh. Und wenn du jetzt denkst, ja Mensch, jetzt nehme ich mich dem Thema, dieser Vorsorge, doch wirklich endlich mal an, dann gibt es einen einfachen Einstieg für dich. Zara und Dagmar haben nämlich extra für die HörerInnen von dieser Folge eine Art Fragekatalog zusammengestellt mit dem Titel «Anordnungen für den Todesfall».
Es ist ein Dokument, wo du direkt alle wichtigen Sachen drin kannst festhalten. Oder man kann es auch einfach einmal nutzen als Gedankenanstoss, als Hinweis, über was man sich eben alles so könnte, solche Gedanken machen. Du findest den Link zu diesem PDF in den Shownotes zu dieser Folge und dort findest du natürlich auch noch sonst ein paar andere Angaben und Links. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt von Claudia Moser. Danke vielmals, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Und das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder. Dann reden wir dann wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Bello.